Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Wer schon mal versucht hat, die Dreifaltigkeit zu verstehen, kürzlich war ja Dreifaltigkeitssonntag, der weiß, warum auch der Katechismus der katholischen Kirche sagt, ganz klar und eindeutig, das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit ist das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens. Und weil dies ein Geheimnis ist und manchmal alles nicht so leicht zu verstehen ist, versuchen wir uns dem anzunähern mit unserer vierteiligen Reihe Die Dreifaltigkeit und ich, vier Tauchgänge für Nichttaucher. Heute der zweite Teil dieser Reihe und der heißt Hindernisse versperren den Weg. Ja, und warum machen wir einzelne Folgen in der Reihe als Tauchgänge? Na, weil man ein Geheimnis, wie zum Beispiel einen Ozean, nicht durchschwimmen kann, aber man kann eintauchen. Und wie jeder gute Taucher muss man sich ja auch so auf Tauchgänge vorbereiten und das tun wir. Nach dem ersten Tauchgang, da ging es um die erste und die wichtigste Grundlage auf unserem Weg in die Dreifaltigkeit, nämlich Jesu und des Vaters Liebe in meinem Herzen. Und im zweiten Tauchgang, da möchte unser Referent Michael Papenkort mit uns zusammen entdecken, was hält uns eigentlich davon ab, in die Dreifaltigkeit einzutauchen? Warum lässt uns oder viele von uns dieses wunderbare Mysterium manchmal eigentlich kalt? Und was hält eigentlich gute und fromme Herzen davon ab, da einzutauchen? Zugeschaltet aus Mannheim ist uns Herr Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung ICPE-Mission. Das ist eine katholische Laienmissionsorganisation. Hallo, guten Morgen, Herr Papenkort, ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Miller.
Herr Papenkort, Sie sind kein Professor, kein promovierter Theologe, sondern gelernter Schreiner.
Ja.
Sie wissen also, wie man ein sperriges Stück Holz, so wie die Dreifaltigkeit ein bisschen sperrig ist und klobig ist, wie man das anpackt, ein schönes Boot draus zimmert, von dem man aus wunderschöne Tauchgänge unternehmen kann. Herr Papenkort, Ihren Vortrag mit dem Titel Hindernisse versperren den Weg, den hören wir jetzt und danach haben unsere Hörerinnen und Hörer Gelegenheit, in der Sendung anzurufen. Ich werde die Nummer dann durchgeben. Herr Papenkort, bitteschön.
Dankeschön, Herr Miller. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben den ersten Tauchgang hinter uns. Und dieser erste Tauchgang, der Miller hat es gerade noch mal gesagt, hieß seine Liebe in meinem Herzen. Man könnte diesen ersten Tauchgang mit einem einzigen Vers zusammenfassen aus dem Johannesevangelium. Den finden wir in Kapitel 17. Da sagt Jesus selber, das ist das ewige Leben. Und jetzt folgt also eine Definition von Jesus selber darüber, was das ewige Leben ist, das, wonach wir uns alle ausstrecken. Also sagt Jesus, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das war's. An diesem Punkt schauen mich die Leute regelmäßig sehr enttäuscht an, weil sie dachten, wenn Jesus erklärt, was ist das ewige Leben, kommt irgendwas ganz richtig Großartiges. Dann sagt er hier einfach, dich, den einzig wahren Gott zu erkennen. Ja toll, das ist das ewige Leben, Gott erkennen. Wunderbar. Warum streng ich mich denn überhaupt an? Ist das jetzt alles? Ich dachte, das wäre was Großartiges. Unser Problem liegt wohl einfach darin, dass wir mit diesem Wort erkennen nicht so wirklich viel anfangen können. Was uns vielleicht weiterhilft, ist, wenn wir einmal hineinschauen in diese Begegnung von Maria mit diesem berühmten Engel bei der Verkündigung. Er sagt ihr wunderbare Sachen, unter anderem, dass sie jetzt Mutter wird. Und dann sagt Maria, wie soll das denn geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Nun hatte Maria da kein Problem mit Kurzsichtigkeit. Das wissen wir natürlich alle sofort. Was wir auch sofort auf dem Schirm haben, ist, dass Maria offensichtlich hier sagt, sie hatte keine intime Beziehung mit einem Mann. Und da benutzt Maria hier dieses Wort erkennen. Erkennen meint also hier eine Beziehung, eine tiefe Beziehung. Wenn wir das jetzt wieder mitnehmen in unseren Vers, das ewige Leben Und dann eben ist Erkennen in diesem Sinn. Das ewige Leben ist dann also ein Erkennen, das eine Begegnung in Liebe ist, in der wir ihn, nämlich Gott, immer mehr erkennen. Eine Begegnung dann, in die wir uns immer tiefer hineinfallen lassen wollen, weil seine Liebe in meinem Herzen angekommen ist und ich ihm wirklich vertraue. Darum ging es ja im ersten Tauchgang. Schauen wir den griechischen Originaltext an, dann entdecken wir sogar, dass in dieser grammatischen Konstruktion Gottes Sehnsucht ausgedrückt wird, danach von mir erkannt zu werden. Also nicht nur von Professoren, Theologen und sonst wem, sondern von mir. Am Ende von diesem selben Kapitel, Kapitel 17 bei Johannes, sagt Jesus das noch einmal so ähnlich. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht, werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Da drückt sich dieselbe Sehnsucht aus und diese Beziehung, eine tiefe, enge, persönliche Beziehung wird noch einmal deutlich. Und unser Katechismus greift genau dieses auf und stellt es als allererste Zeile in dem Katechismus ganz vorne hin. Also diese Überschrift zu Nummer 1 in dem Katechismus. Das Leben des Menschen, also mein Leben. Gott erkennen und lieben. Und diese beiden Begriffe, erkennen und lieben, werden uns begleiten auf unserer Reise, auf unseren Tauchgängen. Es sind zwei ganz wunderbare und wichtige, es sind zwei Schlüsselbegriffe. Das Leben des Menschen, Gott erkennen und lieben. Das heißt, hier ist das Wesentliche meines Lebens beschrieben. Gott erkennen und lieben. Und dann greift der Katechismus diese beiden Worte nochmal auf. Jetzt sind wir in 158. Eine tiefere Erkenntnis, also erkennen, wird wieder einen stärkeren, immer mehr von Liebe beseelten Glauben hervorrufen. Hier stellt der Katechismus eine Verbindung her zwischen Erkennen, Liebe und Glauben. Es gehört zusammen. Das, wir verstehen schnell, wir sollen mehr lieben, mehr lieben, mehr lieben. Wir strengen uns an, versuchen so gut das geht, wissen aber nicht so richtig, wie wir eigentlich vom Fleck kommen. Und hier sagt unsere Kirche, das gehört mit zusammen. Liebe, erkennen und glauben. Eine tiefere Erkenntnis, ein tieferes Erkennen. Wiederum wird einen stärkeren, immer mehr von Liebe beseelten Glauben hervorrufen. Das sind wie so zwei Seiten von einem Schwungrad. Das eine treibt das andere an. Es bringt das eine das andere zum Wachsen, zum nach vorne gehen. Dann ganz so nebenbei, ich werde das immer wieder sagen, auf unseren Tauchgängen wollen wir bitte nie aus den Augen verlieren, dass der Gott, von dem wir sprechen, immer beides ist. Er ist unendlich und persönlich. Immer beides. Wir dürfen nie eins von beiden aus den Augen verlieren. Unendlich meint hier nicht riesengroß, sondern unendlich, grenzenlos. Und persönlich, das steht eben auch für seine Liebe in meinem Herzen. Er ist wirklich da, eben in meinem Herzen. Wunderbar. Koffer gepackt, tolle Reise. Los geht's. Wir könnten gleich hineinspringen, gleich eintauchen. Wären da nicht doch so ein paar Dinge, die den einen oder den anderen davon abhalten, da einzutauchen, davon abhalten, die eben mir im Wege liegen. Und ein paar von diesen Hindernissen, die möchten wir heute in diesem Tauchgang kurz anschauen und vielleicht sie beginnen, aus dem Weg zu räumen. Da kommt zunächst einmal die Frage auf uns zu, wie kommt eigentlich Offenbarung zu mir? Und wie begegne ich der Offenbarung? Begegne ich ihr eher als Kirchenlehrer oder als ein Kirchenbelehrer? Oder begegne ich ihr als Sohn oder Tochter von Mutter Kirche? Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Ausgangspositionen. Jesus offenbart Gott, haben wir im letzten Tauchgang gesagt. Und eben, er offenbart nicht nur sich selbst, sondern die ganze Dreifaltigkeit. Er offenbart eben Gott. Jetzt reden aber so viele über Jesus und Gott und alle meinen irgendwie etwas anderes. Und manchmal könnte man den Eindruck haben, als wäre theologisch ein anderes Wort für beliebig. So jeder macht seins daraus. Und jetzt stehe ich da als armer Schreiner und woher soll ich denn jetzt wissen, was stimmt? Wem soll ich denn jetzt nachgehen? Welche Meinung soll ich denn übernehmen? Schauen Sie, ich suche doch nicht irgendeine Offenbarung Gottes. Ich bin überhaupt nicht interessiert an Offenbarung. Das eine, was mich wirklich interessiert, ist verlässliche Offenbarung. Offenbarung, auf die ich mich verlassen kann. Aber wie finde ich das? Und wie kommt das zu mir? Schauen Sie, Gott offenbart sich. Das ist schon mal wunderbar. Er hält sich nicht zurück. Er offenbart sich. Er offenbart sich seine Wahrheit. Nicht durch eine einzelne Person. Er offenbart sich und seine Wahrheit in und durch ein Volk. Er offenbart sich in und durch einen Leib, durch Jesu Leib. Er offenbart sich in und durch die Kirche. Vielleicht beginnt das ja hier und da auch mit einer einzelnen Person. Oft tut es das. Mit einem Augustinus vielleicht, einem Thomas von Aquin, vielleicht mit einem Josef Ratzinger, vielleicht mit einem Papst Benedikt. Aber ob das Gesagte dann auch Gottes Wahrheit ist, das wird in einem langen Prozess in diesem Leib der Kirche bewegt. Und von ganz vielen verschiedenen Personen und Generationen bewegt. Und da wird dann herausgefiltert, was bleibt und was geht. Was wahr ist und was nicht so toll war. Das ist ein sehr langsamer Prozess, aber ein sicherer und ein verlässlicher Prozess. Wir sehen dann eine Wahrheit und ein Verstehen von Gottes Offenbarung, die gereift sind. Also nicht einfach nur so in irgendeinem Kopf von irgendeinem schlauen Menschen mal so, bang, waren sie da. Sondern sind gereift, so wie durch Sonne und Regen, Hitze und Kälte der Jahrhunderte, wie so das Wetter so Sachen dann formt in ganz langer Zeit. Und dann entdecken wir hier dann diesen Schatz unseres Glaubens, den eben nicht irgendeine Person entschieden oder gestaltet hat, sondern das Gesamt der Kirche. Diese Kirche, die Jesus selber ist, der Leib, dessen Haupt, also Kopf, Christus ist. Christus ist das Haupt dieser Kirche. Und irgendein Kirchenvater hat gesagt, und der Heilige Geist ist die Seele. Und was wir dann hier haben, ist der Schatz unseres Glaubens, dieses Depositum Fidei. Das, was wir Tradition nennen, aber nicht Tradition mit dem kleinen T, nicht? Ob jetzt Mädchen Messdiener sein dürfen oder nicht, wie rum der Priester steht und ob wir jetzt eine Prozession machen zu diesem Fest oder jenem Fest, sondern Tradition hier mit einem großen T, wo die großen Wahrheiten drinstehen, die wir weitergeben. Neben dem Glauben unserer Väter. Und in diesem begegnen wir dann dem Glauben unserer Väter und wir begegnen unserer Mutter der Kirche. Sie ist wirklich unsere Mutter. Wenn sie unsere Mutter ist, dann sind wir also Söhne und Töchter eben von dieser Mutterkirche. Das Spannende hier ist, dass Kinder von den Eltern lernen. Kinder lernen von den Eltern. Und wenn sie Eltern sind, dann wünschen sie sich, dass ihre Kinder von ihnen lernen. Und wenn ihre Kinder schon ein bisschen älter sind, dann wünschen sie sich als Eltern, dass ihre Kinder doch ein bisschen mehr auf sie gehört hätten, denn dann und so weiter und so weiter. Wir sind eben nicht Kirchenbelehrer, auch wenn wir uns viel zu oft genau so benehmen. Wir erzählen der Kirche genau, was sie tun soll, wie sie sein sollte, was sie denken sollte, bla, la, la, la. Wir sind keine Kirchenbelehrer, sondern wir wollen lernwillige und belehrsame Söhne und Töchter von Mutter Kirche sein. Schauen Sie, ein weiser Mann hat einmal gesprochen von einem tollen Sport, den nennt er Riesenklettern. Riesenklettern heißt, ich bin ein Zwerg und ich kann nur so weit schauen, wie ein Zwerg eben schauen kann. Und mein Horizont ist dann sehr begrenzt. Wenn ich als Zwerg aber meinerseits auf die Schultern von einem Riesen klettere und von da aus schaue, weitet sich mein Horizont schon erheblich und ich kann viel weiter schauen. Wenn der Riese, auf dessen Schultern ich stehe, seinerseits auch auf den Schultern von einem Riesen steht, dann haben wir schon eine ganz fantastische Sicht. Das heißt, wenn ich auf die Schultern von zum Beispiel einem Pater Cantalamessa klettere und der seinerseits auf den Schultern, weiß ich, von Augustinus steht, wow, dann kann ich schon weit schauen und viel weiter, als ich in meinem eigenen Zwergenleben je gekommen wäre. Aber wir übernehmen nicht gerne von anderen. Wir machen lieber unser eigenes. Und darum bleiben wir dann in unserem eigenen kleinen Horizont. Wir brauchen die Väter. Wir brauchen diesen Schatz des Glaubens, in dem Christus aufscheint. Weil bei allem, was hier und da passiert, er der Kopf der Kirche ist. Er all das leitet. Und diesem Schatz, diesem Glauben, dem vertraue ich mich an als Sohn und Tochter eben von Mutter Kirche. Das Zweite, was uns im Wege steht, das Erste, wir sind Kirchenbelehrer und wir wollen wechseln zu Söhnen und Töchtern, die lernen von Mutterkirche. Der zweite Block, der uns im Wege liegt, ist unsere Instant-Gesellschaft. Instant, ne, so ein Beispiel, Tüte auf, in den Topf geben, kurz aufkochen, servieren, Essen ist fertig. Alles sofort, alles schnell, alles simpel und einfach. Alles muss sofort umsetzbar sein, muss direkt umsetzbar sein und anwendbar. Wir haben dieses verinnerlicht, viel mehr, als wir es wahrnehmen. Und nicht nur in Bezug auf das Kochen, sondern dieses Instant, dieses Sofort, dieses Direktumsetzen, das ist ein Teil von uns geworden. Lange überlegen wollen wir auf keinen Fall. Wenn wir uns etwas erarbeiten müssen, suchen wir zuallererst nach Abkürzungen, nach dem Goldenen, wie geht das schneller. Wir beschäftigen uns kaum noch mit etwas, wo wir uns länger, geduldig konzentrieren müssen. Wenn ich etwas lese und beim ersten Lesen nicht gleich verstehe, dann schaue ich da auch kein zweites Mal hin, dann gehe ich zum nächsten. Aber Schätze liegen immer tief unter der Erde. Schätze, und zwar besonders die großen, liegen immer tief. Sie liegen nicht auf der Straße. Und diesen Schätzen begegnen wir nicht in unserer Oberflächlichkeit. Diese Instant-Gesellschaft ist verliebt in die Oberflächlichkeit. Und wir haben das aufgenommen, verinnerlicht und halten uns fest an der Oberflächlichkeit, als wäre das Oberflächliche das Wesentliche. Jemand hat mal geschrieben, Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit. Aber nach Schätzen muss man graben. Immer. Es liegt kein Schatz auf der Straße. Und das kann auch unsere Instant-Gesellschaft nicht ändern. Schauen Sie, die großen, die zentralen, wichtigen Wahrheiten, sie brauchen Zeit, Geduld, Ausdauer, Energie. Wir wollen und wir müssen diese großen Wahrheiten kauen und kauen und kauen. So wie ein wunderbar saftiges Stück Fleisch. Aber wir müssen es kauen und kauen und kauen. Und wenn es um diese Wahrheiten geht, die wir kauen wollen, dann werden wir entdecken, wie sie schon im Kauen tatsächlich ein Teil von mir werden. Kauen, was meint das? Kauen meint beten, lesen, betrachten, nochmal beten, austauschen mit einem Bruder, einer Schwester, nochmal lesen, fragen, beten, meditieren. Ich bewege das. Ein wunderbares Beispiel sehen wir in Maria. Da heißt es im Lukas-Evangelium, 2. Kapitel, nicht, die heiligen drei Könige waren gerade weg und da war viel passiert. Und da heißt es dann, Maria aber bewahrte und bewegte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Da steht nicht, dass Maria ihr Herz jetzt zu einem Fotoalbum gemacht hat, wo sie die Sachen schön weggeklebt hat. Nein, sie hat sie nicht einfach abgelegt, sondern sie hat darüber nachgedacht. Sie hat es betrachtet, sie hat gebetet, sie hat bestimmt mit dem Josef darüber gesprochen. Sie hat gefragt, gesucht, sie hat es nicht einfach liegen lassen, sondern aktiv bewegt, eben gekaut. Diese großen Wahrheiten kann nur Gott selbst in unsere Seele einbauen. Wir können diesen Prozess nicht abkürzen, aber wir können ihm Raum und Zeit geben und diesen Prozess überhaupt ermöglichen, uns danach ausstrecken. Und dann sehen wir, wie in diesem Prozess, in diesem Kauen, Verstehen und Erkennen wächst, genauso wie auch Glaube und Liebe in uns wächst, stärker wird, größer wird, weiter wird. Um ein bisschen besser zu sehen, wie wichtig dieses Verstehen ist, möchte ich mit Ihnen ganz kurz schnell auf eine bekannte Stelle im Matthäusevangelium schauen. Jesus hatte gerade dieses wunderbare Gleichnis vom Sämann erzählt, ne, der ausgeht und Samen sät. Und dann erklärt Jesus seinen Jüngern, was das denn wohl bedeutet, dieses Gleichnis. Und dann sagt Jesus in Matthäus Kapitel 13, Vers 19, hört also, was das Gleichnis vom Sämann bedeutet. Immer, wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse, nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Hier ist der Samen auf den Weg gefallen. Und jetzt kommen dann jetzt nur so ein paar Abstufungen, da geht es um was mit Dornen, Sorgen dieser Welt und so weiter. Und dann sagt Jesus in Vers 23, auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt dann Frucht, 100-fach oder 60-fach oder 30-fach. Der ganze Unterschied liegt also einfach in dem Verstehen. Denn verstehe ich das Wort nicht, wie es im ersten Vers geheißen hat, verstehe ich das Wort nicht, wird es mir genommen. Es wird mir weggenommen, obwohl es doch in mein Herz gesät war. So heißt es da jedenfalls. Wenn ich es aber verstehe, das Wort, dann bleibt es und wächst und bringt Frucht. Der ganze Unterschied hängt also daran, ob ich das Wort, das ich höre, verstehe, dann bringt es Frucht, oder ich es nicht verstehe, und dann wird es mir genommen. Das kann doch wohl nicht bedeuten, dass das Wort Gottes nur für schlaue und studierte Leute ist, oder? Was meint dann aber dieses Verstehen? Immerhin macht es ja wohl den ganzen Unterschied aus zwischen alles weggenommen und Frucht bringen. Verstehen meint hier auf keinen Fall eine intellektuelle Leistungsfähigkeit, sondern Verstehen hier meint die Bereitschaft zu kauen. Also das Wort bewahren und bewegen. Das heißt, dem Wort einen Platz in meinem Leben zu geben. Schauen, was es ändert. Zu sehen, wie dieses Wort in mein Leben eingebaut wird. Wie ich es in meine Zusammenhänge integrieren kann. Dem Wort nachgehen. Das griechische Wort, das hierfür Verstehen gebraucht wird, meint wirklich zusammenbringen, zusammentragen, zusammensehen. Es ist wirklich keine intellektuelle Leistung, sondern wirklich dieses Bewegen, Nachgehen. Es meint eben nicht, ich habe einen schlauen Kommentar gelesen, sondern es meint, ich habe gekaut, bewegt. Und das können Sie. Egal, was sie gelernt haben oder nicht gelernt haben, egal, wie weise oder nicht sie sind, wie intellektuell toll sie drauf sind oder nicht sind, dieses Verstehen können sie, wenn sie ihm Raum geben.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem zweiten Teil unserer Reihe Die Dreifaltigkeit und ich. Heute hören wir den zweiten Teil Hindernisse versperren den Weg. Wir hören einen Kurzvortrag von Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung. Und jetzt holen wir noch ein bisschen Luft mit etwas Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit unserer Reihe Die Dreifaltigkeit und ich. Wir hören den zweiten von vier Teilen. Der zweite Teil heißt Hindernisse versperren den Weg. Wir hören einen Vortrag von Michael Papenkort von der ICPE-Mission. Wir haben bereits von zwei Stolpersteinen gehört. Das eine ist, wir wollen die Kirche belehren und nicht ihre lernenden Kinder sein. Und der zweite Stolperstein, das wäre ja unsere Instant-Gesellschaft. Wir wollen nicht lang überlegen, wir wollen immer gleich sofort alles haben, nicht lang dran arbeiten, nicht kauen und die Dinge nicht bewegen, so wie zum Beispiel Maria das bewegt hat in ihrem Herzen, was sie gesehen und erlebt hat. Herr Papenkort, bitte.
Der nächste Stolperstein ist ein bisschen größer. Der nächste Stolperstein ist mein Glaube als ein geschlossenes System, mein Glaube als Ideologie. Das kann manchmal sehr herausfordernd sein. Besonders dann, wenn ich eben meinen Glauben zu einem solchen geschlossenen System gemacht habe und meinen Gott in einen, wenn auch wunderschönen, aber in einen Rahmen gesteckt habe. Ich werde dann, so gut ich kann, Gedanken, Worte und Ideen, die dieses Glaubenssystem stören, vermeiden. Ich werde denen aus dem Weg gehen. Ich werde sie abprallen lassen, damit sie mein Glaubenssystem nicht herausfordern oder ins Wanken bringen. Was hier dann entsteht oder entstanden ist, Das ist so etwas wie ein Götze. Ein frommer Götze, zugegeben. Ein christlicher Götze. Aber ein Götze nichtsdestoweniger. Mein Bild und meine Vorstellung von Gott ist mir dann wichtiger als Gott selbst. Und an dem Punkt wird es eben ein Götze. Auch egal wie fromm der Götze aussieht, ich ziehe ihn, also meine Vorstellung von Gott, Gott selbst vor. Der Katechismus sagt dazu einen wunderbaren Satz. Hier sind wir in 2779, also schon ein bisschen weiter hinten. Wer seine eigenen Vorstellungen auf Gott überträgt oder ihm entgegenstellt, schafft sich damit Götzen. Zum Vater beten heißt in sein Mysterium eintreten, so wie er ist und wie der Sohn ihn uns offenbart hat. Also der Katechismus sagt, Leute, nicht eure eigenen Vorstellungen auf Gott übertragen, dann macht ihr euch Götzen. Zum Vater beten heißt in das Mysterium eintreten. Wir würden in diesen Sendungen gerne sagen, eintauchen. Wir wollen doch nicht unsere eigenen Vorstellungen von Gott anbeten. Wir wollen ihn anbeten, wie er ist. Wir wollen doch nicht unserer Vorstellung von Gott nachfolgen, sondern ihm, oder? Also lassen wir los und lassen es zu, dass er, dass Gott neu ist, dass er anders ist, dass er größer ist, immer neu, immer anders, immer größer. Wollte man Gott mit nur einem einzigen Wort beschreiben, wäre anders vielleicht eine gute Wahl. In einem Psalm, Psalm 18, heißt es, er, also Gott, führt mich hinaus ins Weite. Er befreit mich. Er hat an mir gefallen. Psalm 31 heißt das, du hast meinen Füßen freien Raum geschenkt. Gott will uns eben nicht in unserem Glaubenssystem verkommen und eingeschlossen lassen, sondern er möchte unseren Fuß auf freien Raum stellen, dass wir ihn entdecken und nicht ihn verpassen und nicht sehen, weil wir so verliebt sind in unsere eigene Vorstellung von ihm. Sich in dieses Geheimnis Gottes hineinnehmen zu lassen, ist so, als würde man in einen Trichter hineinlaufen. Nicht in so einen ganz normalen Trichter. Allerdings, riesengroß der Trichter natürlich, aber in diesen Trichter laufen wir von dem verkehrten Ende hinein, also von diesem engen Ende. Wir laufen von dem engen ins Weite. Und je weiter du hineingehst, umso weiter wird dieser Trichter. Immer weiter, du gehst weiter und weiter vorwärts und der Trichter wird immer größer und größer, tatsächlich unendlich weit, grenzenlos weit. Und dieses Hineinlaufen in diesen Trichter von dem engen Ende in das immer weitere, das ist ein wunderbares Bild für das Eintauchen in dieses Mysterium des dreifaltigen Gottes. Und da leuchtet aber schon gleich das nächste Hindernis auf, das nächste Hindernis ist Furcht. Wow, wenn das jetzt so weit wird, immer weiter, wo komme ich denn da an? Wo halte mich da fest? Denn was ich hier verlasse, das ist der Bereich, den ich kenne. Nicht meine Comfortzone, mein Wohlfühlbereich. Schau, meinen Gott, also den ich kenne, den kenne ich ja. Da weiß ich wenigstens, was ich habe. Wenn sich das jetzt wieder mal ändern muss, nee. Da bleib ich lieber bei meinem Gott. Mysterium und Geheimnis, nee. Sei denn, wir könnten all das betrachten und anschauen und wie auch immer, solange alles genau so bleibt, wie es war. dann könnten wir das notfalls akzeptieren. Wir wehren uns gegen Veränderung. Und das umso beharrlicher, je älter wir werden. Gott kann dann gerne alles sagen und offenbaren, was er denn so möchte, solange das dann auch mit dem zusammenpasst, was wir denken, glauben und so von ihm halten. Wir begegnen immer der Veränderung mit einer enormen Trägheit. Wir wehren uns gegen Veränderung. Und manche wehren sich gegen Veränderung so beständig und so erfolgreich, dass sie auch mit 50 oder 60 Jahren nicht weiter in Gott fortgeschritten sind, als sie im Erstkommunionunterricht schon waren. Diese Angst, diese Furcht wollen wir entdecken, wollen sie anschauen und wollen sie abgeben. Der nächste Block, der uns, der manchen im Weg liegt, ist unsere Vorstellungskraft. Und unsere Vorstellungskraft und Fantasie sind was Wunderbares, sehr, sehr Schönes und Wichtiges. Und wir sollten sie pflegen und sie entwickeln, unsere Vorstellungskraft. Aber wir sollten auch ihre Grenzen erkennen. Schauen Sie, unsere Vorstellungskraft hat immer etwas mit unseren fünf Sinnen zu tun. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Du kannst dir nichts vorstellen, was nicht irgendwie etwas mit mindestens einem dieser fünf Sinne zu tun hat. Alle fünf Sinne haben allerdings etwas mit Dingen, also mit Materie zu tun. Sie sind etwas aus unserer Welt. Das, was wir uns vorstellen, ist also immer notwendigerweise etwas Materielles. Das heißt, unsere Vorstellungskraft beschränkt uns auf diese Welt. Oft wird uns unsere Vorstellungskraft dann zum entscheidenden Kriterium. Das haben Sie alle schon mal gehört. Wir sagen dann, das kann ich mir nicht vorstellen. Was wir eigentlich meinen, das kann nicht sein. Das, was ich mir nicht vorstellen kann, gibt es dann also nicht. Wir lassen uns also eingrenzen. Wir lassen uns festlegen von unserer Vorstellungskraft, so als gäbe es nur das, was wir uns auch vorstellen können. Und jetzt wird dann unsere Vorstellungskraft für uns das, was der Käfig für unseren Wellensittich ist. Es schränkt uns ein. Dort, wo wir unsere Vorstellungskraft aber jetzt nicht als Kriterium zulassen, kommt sie dann durch die Hintertür als Hilfe rein. Ein Beispiel. Gott ist Geist, sagt Jesus der armen Frau am Jakobsbrunnen. Geist kann ich mir allerdings überhaupt nicht vorstellen. Was soll ich damit machen? Keine Ahnung. Also weg. Aber Jesus hat ja auch noch gesagt, Gott ist unser Vater. Wunderbar. Dann nehmen wir dann gerne die Hilfe der Vorstellungskraft an. Und jeder hat irgendwie ein Bild, mehr oder weniger deutlich, von Gott, dem Vater. Ja, jeder hat ein anderes Bild, aber jeder hat irgendwie ein Bild. Und natürlich ist Gott der Vater ein Mann. Ich kenne nur Mann und Frau und eins von beiden muss er dann wohl sein. Selbst wenn manche meinen, es sei wohl beides, ist es doch irgendwie vorstellbar. Für die meisten hat er aber doch wohl irgendwie einen Bart und so weiter. Und so hilft uns unsere Vorstellungskraft, Gott hineinzuzwängen in das, was wir uns vorstellen können. in meinen Käfig. Wir schauen dann nicht mehr zu ihm hinauf, sondern wir zerren ihn zu uns herunter. Bei manchen ist das dann sogar so, dass sie so sehr an ihrer Vorstellung von Gott hängen, dass sie meinen, sie würden Gott verlieren in dem Moment, wo sie sich ihn nicht vorstellen können. Und da greift dann wieder die Furcht, von der wir eben gesprochen haben. Davor habe ich natürlich Angst, das möchte ich natürlich auf keinen Fall zulassen. Darum möchte ich gerne diese Stelle noch einmal sagen, Gott ist unendlich und persönlich. Er ist wirklich da, er lebt wirklich in ihrem Herzen. Und wir wollen also dem Herrn erlauben, auch zu offenbaren, was wir uns nicht vorstellen können. Wir wollen uns nicht von unserer Vorstellungskraft einschränken lassen. Der heilige Thomas von Aquin hat das an einer Stelle mal gesagt. Wollen wir das Nicht-Materielle, also wollen wir Gott betrachten und erkennen, dürfen wir nicht an unserer Vorstellungskraft festhalten. Also nicht irgendeine Idee von Herrn Bartenkort, das ist ein Satz von Thomas von Aquin. Schauen Sie, vertun wir uns nicht. Das Unsichtbare bringt das Sichtbare hervor. Nicht umgekehrt. Wir aber halten immer irgendwie das Sichtbare für das Wirklichere. Und das ist falsch. Sind wir gleich beim nächsten. Glaube und Vernunft. Ein ewiges Gegenüber. Jedenfalls sehen wir das so. Viele betrachten Glaube und Vernunft, als wären sie wie zwei Cowboys, die sich im Duell gegenüberstehen und alle warten gespannt darauf, wer von beiden wohl schneller zieht und den anderen erschießt. Glaube und Vernunft sehen wir also als zwei Elemente, die sich gegenseitig ausschließen oder bestenfalls miteinander nichts zu tun haben. Also Glaube oder Vernunft. Oder, wenn es um Gott geht, geben wir die Vernunft an der Garderobe ab. Das ist allerdings, um es mal ganz einfach auszudrücken, falsch. Schauen Sie, Gott ist im Grunde ein anderes Wort für Wirklichkeit. Nicht das, was wir für Wirklichkeit halten, sondern das, was sie wirklich ist. Wenn alle Masken fallen, alles Vergängliche vergangen ist. Er ist der, der alles in seiner Hand hält, der allem Bestand gibt. Er ist die eine wirkliche, wahre Wirklichkeit. Ein anderes Wort, das er selber ausdrückt, ist Wahrheit. Aber nicht als das Gegenteil von Lüge, sondern als das, was wahrhaftig ist, das, was wirklich ist. Das, was bleibt, wenn alles Suchen, Fragen aufhört und wir Gott sehen, wie er ist. Dann ist also Gott das Wirkliche. Dann ist er das Logische. Er ist das logischste und beständigste Wesen überhaupt, das es je geben könnte. Ja, ich erfasse seine Logik nicht. Aber das tut ja seiner Logik keinen Abbruch. Schauen Sie, wir halten das, was wir denken und uns vorstellen, für die letzte eigentliche und grundlegende Wahrheit. So wie der Fisch sein Aquarium, in dem er schwimmt, für den Ozean hält. Und das ist sicherlich falsch. Vernunft und Denken sind also wichtige Weggefährten für uns, auf unserem Weg in das Herz Gottes hinein. Gott hat uns auch die Fähigkeit zu denken und zu verstehen nicht gegeben, damit wir Mathe-Klausuren schreiben können, den Führerschein machen und im Beruf bestehen können. Natürlich dafür auch und nutzen Sie das gut. Doch zuallererst hat er uns diese Fähigkeit doch gegeben, damit wir erreichen, wozu er uns geschaffen hat. sind wir wieder ganz vorne im Katechismus, das Leben des Menschen, Gott erkennen und lieben. Das ist das, wofür er sie und mich geschaffen hat. Und dafür hat er uns den Verstand gegeben, den wir auch für Mathe-Klausuren nutzen dürfen. Weil aber, und das ist ganz wichtig, weil aber Gottes Wahrheit unsere Vorstellung und unser Verstehen übersteigt, muss die Grundlage unseres Denkens und Suchens eben seine Offenbarung sein. Glaube und Vernunft, eine Enzyklika vom heiligen Johannes Paul II. Die heißt Fides et Ratio auf Latein. Glaube und Vernunft, genau diese beiden, schreibt er ganz am Anfang. Glaube und Vernunft sind wie die beiden Flügel, also von einem Vogel, sind wie die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Glaube und Vernunft, die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Haben Sie schon mal gesehen, wie ein Vogel mit einem einzigen Flügel fliegt? Wird er nicht. Er wird einfach am Boden bleiben und mit seinen kleinen Beinchen kleine Schritte machen. Hätte er aber zwei Flügel, nämlich Glaube und Vernunft, hätte er, was er braucht, um sich zur Betrachtung der Wahrheit zu erheben. Dann geht das weiter in diesem Schreiben. Das Streben, die Wahrheit zu erkennen und letztlich sich selbst zu erkennen, hat Gott dem Menschen ins Herz gesenkt. Das Streben, die Wahrheit zu erkennen, hat Gott mir ins Herz gesenkt. In ihrem Herzen ist ein Streben danach, die Wahrheit zu erkennen. Geben wir diesem Streben Raum. Schauen Sie, der Glaube ist wie eine wärmesuchende Rakete. Das ist zwar ein böses Beispiel, aber es trifft es ganz gut. Eine wärmesuchende Rakete wird von einem Flugzeug abgeschossen, um ein anderes Flugzeug dann eben zum Fall, also zu zerstören. Diese Rakete sucht die Wärme vom Triebwerk des anderen Flugzeugs. Macht das Flugzeug eine Kurve, macht diese Rakete auch eine Kurve. Diese Rakete hört nicht auf zu fliegen, bevor sie das erreicht hat. Sie gibt nicht auf. Und diese wärmesuchende Rakete finden wir auch in unserem Katechismus. Diesmal in 158, da steht, der Glaube sucht zu verstehen. Aber hier nicht sucht wie in Versuchen, sondern hier ist Suchen wie in Schatzsuche. Das ist das lateinische Wort querens, das heißt untersuchen, fragen, suchen, forschen. Der Glaube sucht zu verstehen. Er ist eben wie diese wärmesuchende Rakete. Und dann heißt es weiter in demselben Teil im Katechismus, wer wirklich glaubt, sucht den, in den er seinen Glauben setzt, besser zu erkennen. Wer wirklich glaubt, da steht Fidei est in Herens. Das heißt, es gehört zum Wesen des Glaubens. Es gehört zum Wesen des Glaubens, zu suchen, den besser zu verstehen, an den ich glaube. Der Glaube gibt nicht auf. Der Glaube steht auch nicht an einer Bushaltestelle und wartet darauf, dass der Bus des Verstehens vorbeikommt. Nein, der Glaube ist aktiv. Er sucht, er macht sich auf und er hört nicht auf zu suchen, bis er gefunden hat, was er sucht. Sagen Sie vielleicht, naja, alles ganz gut und schön, aber ich bin zu alt, ich bin zu jung, zu ungebildet, ich bin nicht fromm genug, habe mich damit noch nie beschäftigt, ich, und da kommt eine lange Liste von irgendwas. Schauen Sie, der Miller hat das gesagt, ich bin eigentlich Schreiner vom Beruf. Und glauben Sie mir, wirklich, der Hellste, wenn es ums Verstehen geht, bin ich nicht. viele Sachen, die andere viel schneller verstehen als ich. Bücher, die andere viel schneller lesen, muss ich dreimal lesen, bevor ich anfange, das Wesentliche wirklich zu verstehen. Aber nach den Schätzen, die Gott für mich in seiner Offenbarung bereithält, grabe ich. Und ich werde nicht aufhören, danach zu graben. Ich grabe mit meinen Mitteln, mit meinen Werkzeugen. Ja, die sind bescheidener als die von vielen anderen. Aber den Schatz werde ich heben, egal wie lange es dauert. Denn er ist für mich. Und das Beste, ich habe das schon mal gesagt, schon im Graben wird dieser Schatz meiner. Es geht eben nicht darum, wer mit dem besten Werkzeug am schnellsten so viele Meter tief gräbt. Nein, es geht um das Graben selbst. Um was auch immer Ihre Möglichkeiten sind. Bitte lassen Sie sich von nichts und von niemandem davon abhalten, mit Ihren Möglichkeiten und Ihren Werkzeugen nach den Schätzen in Gottes Offenbarung zu graben. Der Schatz wartet darauf, eben ihrer zu werden. In den Sprichwörtern, das ist so ein Buch direkt nach dem Psalmen, im zweiten Kapitel, die ersten 5 Verse. Mein Sohn oder meine Tochter, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote beherzigst, der Weisheit Gehör schenkst, dein Herz der Einsicht zuneigst, wenn du nach Erkenntnis rufst, mit lauter Stimme um Einsicht bittest, wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Gottesfurcht begreifen und Gottes Erkenntnis finden. Wenn du dein Herz der Einsicht zuneigst, also nicht an meiner Vorstellung oder meinem Bild von Gott festhalte, sondern eben mein Herz der Einsicht zuneige. Und wenn du nach Erkenntnis rufst und mit lauter Stimme um Einsicht bittest, haben Sie es schon mal gemacht? Nach Erkenntnis gerufen, mit lauter Stimme um Einsicht gebeten? Das heißt nicht, dass Sie jetzt alle in der Kirche anfangen zu schreien. Aber wenn Sie schon mal einkaufen waren mit einem kleinen Kind im Supermarkt, dann haben Sie das gemerkt. Das Kind bittet mal ganz freundlich, Mama, ich hätte gern diese Schokolade. Nein, schüttelt die Mama in den Kopf, heute Schokolade, nein. Sagt das Kind, ich will aber die Schokolade. Nein, sagt die Mama, die Schokolade gibt's heute nicht. Und jetzt beginnt dieses Kind, die Lautstärke immer ein bisschen weiter anzuheben, solange, bis wahrscheinlich der ganze Supermarkt weiß, was das Kind will, die Mama jetzt so peinlich getroffen ist, dass sie die blöde Schokolade aus dem Regal nimmt und das Kind hat sie. Schauen Sie, dieses Kind ruft mit Nachdruck, weil es diese Schokolade wirklich haben will. Und das ist das, was diese Bibelstelle damit meint, nach Erkenntnis rufen, mit lauter Stimme um Einsicht bitten. Das ist diese wärmesuchende Rakete. Und wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr forscht wie nach Schätzen. Forschen, das ist graben. Schauen Sie, jedes Mysterium haben wir im ersten Tauchgang auch angeschaut. Jedes Mysterium ist eine Offenbarung. Jedes Mysterium ist eine Einladung Gottes an Sie. Eine Einladung zu rufen, zu suchen, Schätze zu erforschen. Für manche ist das eine Einladung zu echter Umstellung und Veränderung. Und eigentlich wehren wir uns automatisch dagegen. Irgendwie kommt reflexmäßig schon, nein, danke. Aber wir hatten ja im ersten Tauchgang lange darauf geschaut, dass Jesus immer zuerst unser Freund werden und sein möchte und glaubendes Vertrauen in unserem Herzen voller Freude seine Hand hält. Und weil wir ihm vertrauen, lassen wir uns dann mit leuchtenden Kinderaugen mit hineinnehmen in dieses Mysterium mit Jesus, mit meinem Freund an meiner Hand. Schauen wir im Gebet auf zu unserem Freund und bitten wir ihn, Herr, lass mich doch die wunderbaren Schätze, die du mir zeigen möchtest, entdecken. Ich möchte mit all dem, was ich kann und habe, danach graben, weil deine Liebe in meinem Herzen mich dazu treibt.
Vielen Dank, Herr Papenkort, für Ihren Vortrag. Hindernisse versperren den Weg. Wir haben jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, 6 oder 7 Hindernisse identifiziert. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von den Hindernissen wissen möchten, rufen Sie doch an bei uns in der Sendung. Wer oder was schenkt Ihnen verlässliche Offenbarung? Und wie ist es vielleicht Ihnen gelungen, sich von festgefahrenen, engen Vorstellungen zu lösen? Wie der Vogel sozusagen, Herr Papenkort hat vorhin das Bild vom Wellensittich im Käfig verwendet. Ja, wie ist es Ihnen gelungen, die Türen des Käfigs zu öffnen und zu fliegen? Dann rufen Sie uns an, 089 517 008 008. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen möchten, dann wählen Sie vor, 0049 89 517 008 008. Die Lebenshilfe, die Dreifaltigkeit und ich, heute zweiter Teil der Sendung. Hindernisse versperren den Weg und ganz schnell gewählt, das hat die Frau Oeller aus Freiburg am Neckar. Ich grüße Sie.
Aus Freiberg am Neckar. Grüß Gott, Herr Müller, grüß Gott, Herr Papenkort.
Grüß Gott, Frau.
Ja, also Gott ist für uns Menschen ja nur teilweise zu verstehen. In der Schöpfung zum Beispiel. Ganz, ganz verstehen können wir ihn nicht. Und ich kann nur immer wieder staunen, täglich, mein ganzes Leben lang, über seine Werke. Also das ist wirklich, und mich dran erfreuen. Und Jesus sagt ja auch, ja, Gott will nur im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Also er ist ja Heiliger Geist. Und im Vaterunser hat er ja seinen Jüngern bzw. uns gelehrt, dass wir Vater zu diesem großen, großen Wesen, sage ich mal, Vater sagen dürfen. Das ist, auch selbst das ist für uns überhaupt nicht irgendwo voll und ganz begreiflich, dass wir Vater zu ihm sagen dürfen. Und können Sie mir vielleicht erklären, Wer das Wort Gott geprägt hat oder warum sagen wir zu diesem großen geistigen Wesen Gott?
Herr Papenkort.
Fräulein, ich würde Ihnen ja gerne sagen, nein, das weiß ich nicht. Aber ich denke, dieses Wort ist einfach, was dieses Wort tatsächlich beschreibt, ist ein Wesen, über dem kein anderes sein kann. Deswegen ist dieses Wort Gott ein sehr absolutes Wort. Deswegen schließt es eigentlich die Unendlichkeit mit ein. Auch die Allmächtigkeit. Nee, weil sonst könnte es immer noch einen anderen geben, der dann doch noch eventuell darüber wäre. Also ich glaube, der Mensch hat einfach an irgendeiner Stelle begriffen, dass er nicht aus sich selber kommt, und dass da etwas wirklich da ist, das weit über seinen eigenen Horizont hinausgeht. Und dafür hat er dann halt dieses Wort Gott empfunden. Also es hängt jetzt wirklich nicht an diesen 4 Buchstaben. Aber die Wirklichkeit, ich denke, das ist vielleicht spannend zu schauen, was wir mit dem Wort Gott tatsächlich eigentlich meinen. Und Gott ist eigentlich ein Singular. Es kann eigentlich nicht mehrere geben. Denn dann hätte der eine ja etwas, was der andere nicht hat. Dann wäre keiner von beiden allmächtig und keiner von beiden perfekt. Und dann hätten wir ein echtes Problem. Deswegen glauben wir auch an genau einen einzigen Gott. Das ist der nächste Tauchgang ganz nebenbei. So als Werbeblock.
Also soweit der Werbeblock. Jetzt begrüße ich die nächste Hörerin. Hallo, grüß Sie Gott.
Ja, bin ich dran?
Ja, Sie sind dran. Bitte schön.
Ja. Guten Morgen. Das lief mir als alles so schön, wie ein Bad, muss ich sagen, mit viel Schaum und Gemütlichkeit, weil ich gerade in so einem Prozess war oder noch bin. Und ich muss sagen, der Glaube ansonsten wird geprägt vom Umfeld. Und dann gibt es ja noch den anderen, der uns auf das Materielle hebt. Und da kommt ja einiges zusammen. Und dann war Krieg. Und mir hat man schon als Kind sehr viel weggenommen. Und ich hatte dann jetzt eben, als sie da anfingen, Entschuldigung, das geht von Ihnen, das ist innere Heilung. Das hat mich so gebremst. Und ich habe gemerkt, nach der Eucharistie hat es mir auch gezeigt, dass es männlich war und dass es mir alles nehmen wollte und mir nichts gönnt. Und ja, dann habe ich ein paar Tage, bin ich schwanger gegangen und jetzt wird es aufgelöst. Und wer das aber auflöst, das ist innen, das ist Gott selbst, der Heilige Geist, das sind nicht wir. Wir werden bloß mit der Nase draufgestoßen. Und Anlass hier war das Kaputtgehen meiner Waschmaschine. Ich war die ganze Zeit mit Heilung und Austausch von Knie und sonst was zugange und konnte da nicht so ziehen. Und ich wusste, ich habe noch Leichen im Keller und ich muss das aufräumen. Und bei mir ist es jetzt so eng, dass ich da schon sehr aufräumen muss und vielleicht auch jetzt, wenn das die Angst weg ist, nichts zu haben, alles weggenommen zu bekommen, was ja auch vom anderen verstärkt wird und was ja tatsächlich war. Es war so ekelhaft aus meiner Kindheit raus und ich bin immer wieder verdrängt worden und abgedrängt worden und auch noch, weil ich dann wenig Geld hatte, bin ich ausgegrenzt hier.
Also ich verstehe es richtig, dass Sie sozusagen durch Gottes Gnade und Wirken auch eine innere Heilung erfahren haben.
Ja, und das kommt nämlich alles. Und wenn man dann sagt, der hat seinen eigenen Glauben oder der hat was, der hütet was Falsches, Sie haben das schon gut gebracht. Aber man muss auch wissen, dass der geprägt und gefangen ist.
Dann gebe ich jetzt einfach mal den Spielball weiter an den Herrn Papenkort, dass der Glaube auch von außen geprägt wird. Bitte.
Also schon. Naja, natürlich wird unser Glaube geprägt von außen, von allem Möglichen. Deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir schauen, was denn bei unseren Vätern, in unserer Kirche tatsächlich da ist, wer Gott denn wirklich ist, weil er eben meistens nicht das ist, was uns eingeprägt wird, was uns von außen angetragen wird. Und ich denke, in dieser Begegnung mit Gott, in diesem, da wird es neu, da offenbart sich Gott mir auch neu. Nicht, dass ich der Erste werde, der irgendetwas sieht, aber Gottes Wirklichkeit in mir wird neu und bricht auch neue Horizonte in meinem Leben auf, egal wie alt ich bin und egal wie viel ich schon erfahren habe und was alles schon geprägt ist. Er will wirklich meine Füße auf weiten Raum stellen, aber ich sage das nochmal, es ist alles nur dann möglich, wenn ich meinen Freund an meiner Hand halte oder er mich an seiner. Deswegen haben wir im ersten Tauchgang uns so lange mit dieser Freundschaft beschäftigt, weil ich sonst all das andere gar nicht loslassen kann, gar nicht loslassen will. Aber wenn ich diese Hand halte und das andere loslasse, dann werde ich entdecken, wie ich tatsächlich in diesen Trichter hineinlaufe und alles immer weiter wird, weiter, leuchtender, lichtreicher.
Ich sehe schon, Herr Papenkort, die vier Teile dieser Sendereihe, die Dreifaltigkeit und ich, das ist alles ganz schön schwer zu kauen. Und an der Stelle der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, wenn Sie den ersten Teil der Sendung noch nicht gehört haben, nämlich seine Liebe in meinem Herzen, das, was Herr Papenkort gerade eben angesprochen hat, dass wir Jesus als den Freund erkennen, uns an der Hand nehmen lassen, seien Sie eingeladen, beim Radio Horeb CD-Dienst anzurufen, sich diese Sendung zu bestellen. Dazu aber gleich mehr. Herr Papenkort, Wir müssen es an der Stelle einfach mal stehen lassen. Was erwartet uns denn im dritten Tauchgang?
Nein, der dritte Tauchgang wird ganz wunderbar. Wir werden im dritten Tauchgang beim brennenden Dornbusch kurz vorbeischauen, schauen, was der Herr dem Moses gesagt hat. Er sagt ein paar richtig spannende Sachen über sich, der Herr. Und dann werden wir entdecken, dass es nur einen Gott gibt, nur einen Gott geben kann, dass er unendlich ist, dass er grenzenlos ist. Was das für mich bedeutet, wie wunderbar diese Unendlichkeit Gottes ist. Und dann werden wir uns im dritten Tauchgang so langsam darauf noch vorbereiten, im vierten Tauchgang dann zu sehen, wie denn dieser eine Gott, weil es nur einen geben kann, es kann nicht zwei geben, schon mal gar nicht drei, wie denn dieser eine Gott als dreifaltig auftritt und was das meint, wenn wir sagen, dass Gott dreifaltig ist.
Also alle jetzt den Kalender zücken. Dritter Tauchgang, ein Geheimnis tut sich auf für mich am 30. Juni, 10 Uhr in der Lebenshilfe. Und der vierte und letzte Tauchgang, unendliche Tiefen, lebensvoller Begegnung, das hören wir dann am 30. Juli um 10 in der Lebenshilfe. Herr Papenkort, an der Stelle ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diese Gedanken ausgebreitet haben, dass Sie als unser Tauchlehrer an der Seite von uns waren und mit uns hinabsteigen in, ja, ich würde mal sagen, ein wunderschönes Korallenriff mit ganz vielen Lichtfacetten und wunderschönen Farben. Ich danke Ihnen, Herr Papenkort.
Gerne, Emil, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Der nächste Tauchgang wird noch schöner.
Da freuen wir uns darauf. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, 30. Juni, dritter Tauchgang, ein Geheimnis tut sich auf für mich. Wenn Sie diesen zweiten Tauchgang, die heutige Sendung, Hindernisse versperren mir den Weg, nicht ganz gehört haben oder nochmal hören möchten oder gerne einer Freundin oder einem Freund oder Verwandten und Bekannten weitergeben möchten, Sie können sich eine CD dieser Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen, entweder per Telefon 08323 967 5120 oder direkt von über die Website von Radio Horeb www.org. Und wenn Sie technisch versiert sind, dann können Sie sich auch diese Sendung als Podcast von der Website herunterladen. Wenn Sie Fragen zum Empfang oder zu Radio Horeb haben oder wissen möchten, wie Sie mit Herrn Papenkort Kontakt aufnehmen können, weil Sie ihn einladen möchten in Ihre Gemeinde, Gemeinschaft, Gruppe für einen Vortrag oder vielleicht für ein Seminarwochenende, dann wenden Sie sich an den Radio Horeb Hörerservice 08323 967 5110. Radio Horeb Hörerservice 08323 967 5110. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.